Kane und die Priesterin. Ein Fanroman. Für alle, die mich gelehrt haben, wovon in diesem Roman die Rede ist. Möge dieses Buch den 10.000 Dingen zum Frieden gereichen. Hinweis: Der vorliegende Roman basiert auf der Fernsehserie Kung Fu, The Legend Continues, Deutsch Kung Fu im Zeichen des Drachen, USA, Kanada 1993 bis 1996, im Verleih der Warner Brothers Limited. Peter, Kane, Kermit, Jody, Scalani, Sims, TJ, Lucy, Lovie, Tyler, Rebecca und Blake sind als Charaktere dieser TV-Show nicht Eigentum der Autorin, sondern gehören Michael Sloan und allen Copyright-Inhabern. Erstens: Ankunft in Chinatown. Wahre Erkenntnis kann nicht durch Detailwissen und nicht durch Niederlagen oder Siege, Doktrinen oder Dogmen errungen werden. Die einzige Möglichkeit, sie zu erlangen, besteht in der Erleuchtung unserer Seele. Der Wirbelwind, der am frühen Sonntagmorgen in Kanes Apothekenzimmer stürmte, trug einen extrem kalten Luftzug und den leicht ranzigen Geruch warmen Bratfettes von einer Garküche auf der Straße mit sich herein. Alle Anwesenden in dem Raum, der auch als Behandlungs-, Wohn- und Esszimmer diente, schraken auf. Kane sah dem Eindringling mit ruhigem Blick entgegen und entbot ihm einen Gruß. »Treten Sie näher«, lud der Apotheker und Shaolin-Priester, die noch relativ junge Frau, dann ein, deren Entschlossenheit zu stürmischem Auftreten plötzlich geschwunden zu sein schien. »Im Eingang ist es kalt.« »Vielen Dank«, erwiderte T, im Gegensatz zu ihrem zuvor an den Tag gelegten Elan plötzlich schüchtern, und verbeugte sich, der Etikette gemäß, vor dem älteren Mann. Sie ging einige Schritte in den Raum hinein, um seiner Aufforderung nachzukommen. Entgegen dem, was sie erwartet hatte, handelte es sich nicht um einen engen, dunklen Vorratsraum, sondern um ein riesiges Zimmer in einem geräumigen Loft. Die Seite, die der Tür gegenüber lag, war praktisch zur Gänze mit Fensterfronten ausgestattet, die lediglich rund um die Terrassentür durch Mauerwerk unterbrochen wurden. Von ihr aus gesehen rechts befand sich ein hölzernes Podest in warmem Rotton, vermutlich ein Ort für Akupressur und ähnliche Behandlungen. Im Zimmer verteilt und an den Wänden standen Regale und Tische unterschiedlichster Herkunft. Dennoch waren sie auf eine Weise zusammengestellt worden, die Ordnung und Ruhe verhieß. Hunderte von Kräutern und Kräutermischungen, deren Duft dem Raum seinen typischen Charme verlieh, lagerten in Tongefäßen, Holzschubladen und Gläsern. Außerdem hingen Sträußchen zum Trocknen von der Decke. Auf einem großen lackierten Tisch standen Utensilien, die man zum Zubereiten der heilenden Tonika brauchte. Mörser, Schneidgeräte, ein Keramiktopf zum Erwärmen. T lächelte, denn sie wusste, dass das noch längst nicht alles war, das es hier zu sehen gab. Unwillkürlich fragte sie sich, wo Kane die übrigen Geräte aufbewahren mochte. Sie fühlte sich trotz ihrer Nervosität augenblicklich wohl. Feng Shui, dachte sie, Wind und Wasser. Das uralte Wissen um den freien Fluss der Lebensenergie. Jetzt, wo sie einige Male tiefer geatmet hatte, konnte Tier auch wahrnehmen, wer außer dem Apotheker anwesend war. Ein sportlicher Mann, einige Jahre älter als sie selbst, dessen Augen denen Kanes ähnelten, und ein Greis, der ungeachtet seiner recht aufrechten Haltung weit jenseits der 90 sein mochte. Das mussten der berühmte Lucy, Chinatowns erster Apotheker, den man den Ehrwürdigen nannte, und Kanes Sohn oder Neffe sein. Letzterer betrachtete sie besonders intensiv, mit einem Blick, den sie nicht zu deuten vermochte. Plötzlich verlegen, sah T an sich selbst herunter, um ihre Gedanken zu sortieren. Ihre weite Hose und die ebenso beschaffene Bluse, beide tiefrot, wallten an ihrer sehnigen Statur entlang, ebenso wie ihr langes, pechschwarzes Haar, das zu einem lockeren Zopf geflochten war. Eine Haarsträhne war wie üblich nicht zu bändigen gewesen und aus dem Zopf gerutscht. Sie hing frech in Tees Stirn, was die junge Frau überdeutlich wahrnahm. Peinlich berührt strich sie sich die Haare aus dem Gesicht, wodurch wenigstens ihre Hände etwas zu tun bekamen. Das beruhigte. Auch der Shaolin seinerseits hatte seine Besucherin aufmerksam betrachtet. Kanes erfahrenem Blick war der gestickte Tiger am rechten Ärmel nicht entgangen, und er suchte den Drachen am linken. Er selbst trug diese Symbole, ebenso wie sein Sohn, als Zeichen seines Ordens. Er hatte zum Abschluss seiner Ausbildung mit nackten Armen einen Topf mit glühenden Kohlen anheben müssen und so gewissermaßen Brandzeichen erhalten. Aber der Tiger und der Drache waren auch allgemeine Bilder in der Lehre des Feng Shui. »Was kann ich für Sie tun?« fragte Kane seinen Gast. Ti schien überrascht. »Oh, Verzeihung«, sagte sie, »ich hätte mich zuerst vorstellen müssen. Ich bin Larissa Minti. Ich bin neu in diesem Teil der Stadt und in den alten Heilkünsten ausgebildet. Man hat mir gesagt, Sie und Lucy, den man den Ehrwürdigen nennt, seien die angesehensten Kräuterkundigen in Chinatown, und da bin ich gekommen, um mich Ihnen vorzustellen. Ich dachte, dass wir vielleicht Hand in Hand arbeiten könnten und dass Sie mir unter Umständen dabei behilflich wären, Räume für meine Praxis zu finden.« Sie hielt den Blick streng zu Boden gesenkt. Kane legte seinen Zeigefinger unter ihr Kinn und hob es an, so dass ihre mandelförmigen Augen, die ihre halb chinesische Herkunft verrieten, auf Höhe seines Gesichtes festgehalten wurden. »Ah«, sagte er ruhig. Sie zuckte zusammen, war aber nur einen Moment lang beunruhigt. Dann ließ sie es geschehen. Irgendetwas ging von diesem Mann aus, das ihr verletztes Inneres in ein Gleichgewicht brachte, das sie seit langer Zeit nicht mehr gekannt hatte. »Sie brauchen nicht zu erröten«, sagte er in fast zärtlichem Ton. »Ihr Ansinnen ist nicht ungehörig, Ihr Wunsch berechtigt.« »Ich kann spüren, dass Sie sich im Augenblick nicht sehr wohl fühlen. Möchten Sie sich umziehen?« Ti runzelte die Stirn. Mit dieser Frage hätte sie niemals gerechnet, obwohl sie kryptische Äußerungen durchaus erwartet hatte. Immerhin war Kane ein Shaolin-Priester. Auch Peter, Kanes erwachsener Sohn, sah auf. Offenbar überraschte ihn die Situation genauso wie sie. Lucy, der Ehrwürdige, hielt sich aufmerksam im Hintergrund und lächelte. Ihn konnte anscheinend nichts so leicht aus der Ruhe bringen. Ti beschloss, sich diese Haltung einmal mehr zu eigen zu machen und blickte wieder dem Hausherrn entgegen. Kane lachte leise, keinesfalls verletzend. »Im Nebenraum finden Sie Kleidungsstücke, die gut zu Ihnen passen werden. Kommen Sie.« Mit diesen Worten führte er Ti unter dem Türsturz hindurch ins Tai-Chi-Zimmer. Türen gab es nicht, aber sie war nun den Blicken der Anwesenden entzogen und hatte Muße, über die ungewöhnliche Situation nachzudenken. Sie erinnerte sich daran, wie sie am Morgen gezögert hatte, bevor sie ihre Kleidung für den Tag ausgewählt hatte. In der Tat würde sie sich in den Stoffen, die Kane hier aufbewahrte, wohler fühlen. Die Auswahl war klein, aber sie entsprach dem, was Ti sich wünschte. »So, Pops«, grinste Peter, als Kane den Apothekenraum wieder betrat, »nun bekommst du also Konkurrenz.« »Ja«, lachte Kane, »aber vor allem werden wir uns ergänzen. Ihre Arbeit wird unsere erleichtern. Es gibt so viele Menschen, die Hilfe brauchen, und wir können schon jetzt nur mit Mühe jedem gerecht werden, der zu uns kommt.« »Der Ehrwürdige?« Er verbeugte sich leicht vor Lucy und grüßte den uralten Mann mit einer Handbewegung, die derjenigen einer sich schließenden Lotusblume glich. »Der Ehrwürdige und ich behandeln vor allem mit Kräutern und Akupressur. Deshalb ist es gut, dass unser Gast sich auf Akupunktur spezialisiert hat. So können wir Hand in Hand arbeiten.« Peter, der Sohn des Apothekers, lächelte. Es geschah oft, dass sein Vater Dinge wusste, die nicht ausgesprochen worden waren, so wie in diesem Fall der Schwerpunkt Akupunktur. Diese Tatsache verwunderte ihn nicht. Allerdings rührte ihn, dass Kane mit seinem letzten Satz die Formulierung »Hand in Hand« seines Gastes übernommen hatte. Der Polizist dachte an Ti und begann sich zu fragen, ob jemand, der so schüchtern wirkte, tatsächlich eine kranke Seele heilen konnte. Ohne das, wusste er, würde auch der Leib nicht nachhaltig gesunden. Und umgekehrt. Passte die Hilfe, die sie zu geben vermochte, wirklich zu dem, was sein Vater tat? »Ich dachte, Lucy und du, ihr wärt eine eingeschworene Gemeinschaft«, bemerkte er. Obwohl es mehr eine Frage als eine Feststellung war, erwartete er keine Antwort. Sein Vater würde niemals einen Gast beleidigen, aber er würde auch nicht lügen und zwanghaft etwas Positives äußern. Doch die Antwort kam. Keine Gemeinschaft ist wirklich harmonisch, wenn nicht auch Platz ist für ein Drittes. Aus dem Nebenraum drang ein dumpfes Dröhnen wie von heftigem Auftreten mit dem Fuß. »Alles klar?« rief Peter. »Alles klar«, kam es von drüben. Dann war es wieder still. Nur das Rascheln feiner Stoffe war zu hören. Peter wandte sich wieder seinem Vater und dessen Freund zu. Kane und der Ehrwürdige sahen einander an. Lucies Augen leuchteten plötzlich, als er sprach. »Jetzt ist wohl der passende Zeitpunkt, um dir zu sagen, dass seine alte Freundin wieder in die Stadt zurückgekehrt ist.« Zu seinem Vergnügen bemerkte Peter, dass der Ehrwürdige Kane warten ließ und die entstehende Spannung genoss, bevor er das Geheimnis lüftete. »Ming Li.« »Ming Li?« Irgendetwas regte sich bei der Erwähnung dieses Namens in Peters Erinnerung, aber er wusste ihm kein Gesicht zuzuordnen. Kane lächelte. »Sie kannte deine Mutter gut, mein Sohn«, erklärte er. Sie schwiegen. Jeder spürte seinen eigenen Gedanken nach. T hantierte im Nebenraum weiter mit Kleidungsstücken. »Wirst du deine Räumlichkeiten mit ihr teilen?«, fragte Lucy in die Stille hinein und nickte zum Nebenzimmer hinüber. »Wir werden sehen«, sagte Kane nachdenklich. »Aber sie leidet, das kann ich deutlich spüren. Sie muss ein Problem lösen.« In diesem Moment trat T in den Türrahmen und das Gespräch endete abrupt. »Das steht Ihnen hervorragend«, sagte Kane anerkennend, als er das dunkelgrüne bestickte Gewand erblickte, das sie wie eine Königin kleidete. Auch Peter warf ihr einen Blick zu. Sie lächelte ihn an, und er lächelte zurück. Kane traf eine Entscheidung und fügte hinzu, »Aber das wissen Sie, ich spüre es. Sie sind eine gute Heilerin. Ich werde Sie unterstützen.« Peter Kanes Lebenslauf war ein wenig kompliziert, denn er war nicht nur der Sohn des Shaolin-Apothekers, sondern auch Polizist, und er war es sehr gern. Das hing mit seiner Biografie zusammen, und zwar auf mehrerlei Weise. Zum einen war sein Pflegevater Polizist gewesen. Police Captain Paul Blaisdell hatte den jungen Kane als aufsässigen Teenager aus dem Waisenhaus geholt, als er sein menschliches wie berufliches Potenzial erkannte. Peter selbst allerdings hatte damals nichts erkennen, nur Wut fühlen können. Seine Kindheit hatte er in einem nordkalifornischen Tempel verbracht, den sein Vater, der Shaolin Kane, geleitet hatte. Aber dann hatten die Schergen ihres schärfsten Gegners den Tempel in Brand gesetzt und zerstört. Dabei war auch, wie Peter damals erzählt wurde, sein Vater ums Leben gekommen. Ping Hai, ein alter Mönch und Freund seines Vaters, hatte ihm davon berichtet und ihn bei sich aufgenommen, bis auch er gestorben war. Danach kam das Waisenhaus, dann Paul Blaisdell. Bis dieser sich 15 Jahre später eine Auszeit nahm und aus dem Leben seiner Familie verschwand, um seine Vergangenheit aufzuarbeiten. Peter wusste, dass sein Pflegevater einst ein Söldner gewesen war und verstand, dass viel Gewalt im Spiel gewesen war. Aber das linderte seine Einsamkeit nur bedingt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Kane bereits den Weg in die Stadt gefunden, in die Peter gezogen war, und es hatte sich herausgestellt, dass auch ihm berichtet worden war, sein Sohn sei tot. Nach 15 Jahren hatten beide wieder lernen müssen, aufeinander zuzugehen und ihre unterschiedlichen Lebenswege ein wenig einander anzunähern. Noch immer war Peters Wut so stark, dass er als je zorniger Mensch und hart durchgreifender Polizist bekannt war. Aber sein Vater, ebenso wie seine Freunde unter den Kollegen, sahen auch den achtsamen, liebenden Menschen dahinter. 4 Jahre nach ihrem Wiedersehen hatte Kane sich erneut auf Wanderschaft begeben, um seinen geistigen Weg wiederzufinden und um Peters Mutter zu suchen. Sie war tot, unwiderruflich. Kane selbst hatte sie zu Grabe getragen. Aber Lucy, der alte Apotheker, hatte dem Shaolin-Priester ein Foto gezeigt, auf dem sie zu sehen war und das angeblich erst kurz zuvor aufgenommen worden war. Peter wusste nicht genau, was seinen Vater dazu trieb, wieder besseres Wissen doch nachzuforschen. Aber er vermutete, es ging um eine Art geistliches Verstehen. Letztlich hatte Kane herausgefunden, dass es sich bei dem Foto um einen technischen Trick, eine Montage, gehandelt hatte. Peter hatte dieses erneute Verlassenwerden in eine tiefe Krise gestürzt. Er wusste nicht, wann sein Vater zurückkehren würde, denn eine geistliche Suche konnte sehr, sehr lange dauern. Aber auch beruflich hatte sich gerade viel bei ihm geändert. Kurz bevor Kane seine Reise angetreten hatte, war Peter bewusst geworden, wie sehr sein Beruf ihn zwang, Gewalt auszuüben, um Gewalt zu verhindern. Dieser Konflikt zwischen Ideal und Wirklichkeit hatte ihn veranlasst, die Polizeiarbeit an den Nagel zu hängen und seine eigene Shaolin-Ausbildung zu vollenden. Und bis zu Kanes Rückkehr hatte er sich in der Apotheke um Hilfesuchende gekümmert, obwohl seine Kenntnisse in Kräuterkunde sich in äußerst engen Grenzen hielten. Aber dann war die Sehnsucht nach dem Revier, nach dem Beruf, für den er sich geschaffen fühlte, übermächtig geworden. Und er hatte zur Freude und auf Aufforderung seiner Kollegen seine Kündigung rückgängig gemacht. Das war der zweite Grund, weshalb er gern Polizist war. Er fühlte sich am rechten Platz bei dieser Aufgabe. Drittens, und das war nicht zu unterschätzen, gab ihm sein Aufenthalt auf dem Revier das Gefühl, einer eigenen Entscheidung treu zu bleiben und sein Leben in die eigenen Hände genommen zu haben. Das 101. Revier war für ihn trotz aller profanen Gewalt Tankstelle, Lebensraum und Erfüllung seiner Sehnsüchte. Und zwar auch dann, wenn Jody, normalerweise die zurückhaltendste seiner Kolleginnen, unter entsprechenden Umständen der Versuchung erlag, ihn an ihre unerwiderte Liebe zu ihm zu erinnern. In solchen Fällen ging er ins Chandlers, den Club, der abgesehen von einem kurzen Zwischenspiel seit Jahren der Ort war, an dem die Kollegen des 101. entspannen konnten, was im Dienst nur selten der Fall war. Es bereitete T große Erleichterung, endlich den Mut gefunden zu haben, ihren neuen Lehrmeister zwischen zwei Arbeitsgängen anzusprechen. Zu viele behindernde Empfindungen hatten sich angesammelt, alte Angst, neue, noch nicht ortbare Irritation und zugleich das Gefühl, am rechten Platz angekommen zu sein, stritten um ihre Aufmerksamkeit. Kane, ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie mich in Ihren Räumen meine Arbeit nachgehen lassen. Und natürlich dafür, dass ich hier bei Ihnen wohnen darf. In Gedanken setzte T dankbar hinzu, und für das Zimmer selbst. Kärglich eingerichtet enthielt es nicht viel mehr als ein Bett, das eher einer Pritsche glich und keine Matratze aufwies. Ein Regal und eine Leselampe. Das Ganze geschützt vor allzu neugierigen Blicken durch einen Türvorhang aus dünnem Bambusrohr. Der Raum mit seinen dunklen Hölzern und dem unverkennbaren Duft ihrer Kindheit schenkte ihr die Ruhe und Kraft, die sie brauchte. T hatte ihre 7 Sachen leicht darin unterbringen können. Eine Tasche mit ihren wichtigsten Büchern, Malpinsel, eine Geige, sowie einen Koffer mit Kleidung, Sportzubehör und Pflegeutensilien, Seife mit Sandelholzduft. Alles andere, was sie besessen hatte, hatte sie irgendwo entlang ihres Weges verschenkt oder als Ballast erkannt und entsorgt. Oh, und nochmals, herzlichen Dank für das Gewand und das Qibao. Ich meine, das Changsam. Sie sind wunderschön. T hielt Kane eine Schmuckschachtel entgegen. Ich wusste nicht, womit man ihnen eine Freude bereiten kann. Da habe ich mir erlaubt, etwas zu besorgen, das ich selbst hochschätze. Es ist nur eine winzige Kleinigkeit. Kane öffnete die Schachtel, hob das Buch mit einer behutsamen Bewegung seiner Hände heraus und strich sanft mit dem Finger über das feine Papier. Ein spirituelles Tagebuch ist ein wertvoller Helfer auf dem Weg der Wahrheit, sagte er sanft. T strahlte. Dann ordnete der Shaolin unvermittelt an, »Zeigen Sie mir Ihre Zunge.« Den Übergang zur diagnostischen Routine hatte T nicht erwartet. Sie war nicht hier, um sich selbst behandeln zu lassen. Sie wollte abwehren, aber Kane ließ sich nicht beirren. Er hielt ihren linken Arm fest und fühlte den Puls. Instinktiv streckte sie in gewohnter Weise die Zunge aus, damit er sie betrachten konnte. »Sie sind sehr angespannt«, sagte er. »Sie haben Ihren Mangel an Yin nicht gemeistert.« T starrte ihn an, jedoch nur für einen Sekundenbruchteil. Dann sah sie zu Boden, zur Wand und wieder zu Boden, verwirrt. Sie spürte, wie ihr innerer Schutzwall zerbarst. »Ja«, sagte sie, »er behindert mich noch immer.« Kane sah zum Fenster. »Als Heilerin spüren Sie, wenn ein Gleichgewicht gestört ist«, sagte er schlicht. T nickte. Tai Chi, das höchste Prinzip. Yin und Yang in Harmonie. All seine Kräuter dienten der Aufrechterhaltung und Wiederherstellung dieses großen Geheimnisses. Auf der einen Seite Yang, Aktivität, Männlichkeit, aber auch Geist. Auf der anderen Seite Yin, das ruhige, materielle, mütterliche. Wenn der Mond nicht in vollem Maße anwesend ist, scheint die Sonne besonders hell zu strahlen Und doch kann in einem Lebewesen das eine ganz ohne das andere nicht existieren. Es muss Harmonie herrschen zwischen diesen beiden. Apropos Harmonie. Ja, begann Tee und zögerte, bevor sie in einem Tonfall, der das Gespräch abschließen sollte, antwortete, ich spüre die Disharmonie, das ist richtig. Aber ich weiß nicht, wie ich das Gleichgewicht wiederherstellen kann. Also warte ich einfach, bis ich einen Weg finde. Dann senkte sie den Blick und wandte sich ab. Er sollte nichts von der Übelkeit, die plötzlich in ihr aufstieg, erfahren. Sie war nicht nur wegen der neuen Lebensumstände wirklich sehr aufgeregt. Nun, sagte Kane in Richtung Balkontür, während er auch am rechten Arm ihren Puls fühlte, ich denke, Sie wissen sehr wohl, wessen Sie bedürfen. Er machte eine Pause, bevor er weitersprach. Ich möchte Ihnen einen Rat geben, den Sie sich auch selbst geben könnten, aber manchmal tut es gut, Dinge von Außenstehenden zu erfahren. Tee begriff, als sie in seine Augen sah, dass er etwas von dem erkannt hatte, was sie verzweifelt zu verbergen suchte, und sie bekam große Angst. Seine Worte machten ihre Knie zittern. Er ließ ihren Arm vorsichtig sinken und blieb von ihr abgewandt, während er weitersprach. Lernen Sie, es wieder zu lieben, eine Frau zu sein. Leben Sie Ihre Weiblichkeit aus, auch wenn Sie sie im Moment als angsteinflößend erfahren. Sein liebevoller Tonfall weckte in ihr den Wunsch, ihn zu umarmen, aber er wandte sich respektvoll ab, damit sie sich beruhigen konnte, und beendete damit die Unterhaltung.